Mit keiner Computerspielreihe habe ich, Daniel Veit, so viel Zeit verbracht wie mit der Assassin's Creed-Reihe. Und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine. Denn das ist eine Reihe, die schon sehr, sehr viele Spiele auf ihre Uhr gebracht hat. Und nicht nur ich bin ein großer Fan der Reihe, sondern ich glaube auch meine beiden Gäste. Ann-Kathrin Kuhls, grüß dich.
Hallo, ja, mein Name ist Ann-Kathrin Kuhls und ich habe wegen Assassin's Creed einen Unikurs verkackt.
Welchen denn, wenn ich fragen darf?
Morphologie 1.
Das ist natürlich keine gute Nachricht. Holst du dir noch irgendwann nach?
Nee, ich habe mein Studium abgebrochen.
Okay, wegen Assassin's Creed.
Ja.
Dimi, was hast du in deinem Leben versäumt, um Assassin's Creed zu spielen?
Ich habe meine Bachelorarbeit über Assassin's Creed geschrieben. Also ich habe meinen Abschluss damit quasi besiegelt. Aber habe auch sehr viele Unistunden verpasst, dank Assassin's Creed. Das ist eine der, also ich habe, glaube ich, jedes einzelne Assassin's Creed durchgespielt. Ja, die meisten, glaube ich, sogar mehrfach.
Streber.
Welches war das längste Assassin's Creed, das du mehrfach durchgespielt hast?
Das ist jetzt ein bisschen weird, aber ich glaube, das Assassin's Creed, wo ich am meisten Stunden reingesteckt habe, war Valhalla. Das mir mit am wenigsten gefallen hat, weil ich das halt einmal für den Test gespielt habe und dann nochmal privat mit den DLCs. Und weil es halt so unglaublich lang ist, habe ich irgendwie bei meinem Ubisoft-Account, glaube ich, 200 noch was Stunden damit auf der Uhr, was überhaupt nicht proportional ist zu dem Spaß, den ich rausgezogen habe. ansonsten habe ich halt sehr viel Spaß mit Odyssey gehabt. Da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt.
Das heißt aber, du hast deine Bachelorarbeit zu Assassin's Creed gemacht. Das war der genaue Titel, weißt du das noch?
Da ging es, damals war das noch um, ich glaube, da war Black Flag noch nicht draußen. Da ging es im Prinzip drum, wie Fans, also wenn wir Spiele spielen, wenn wir Assassin's Creed spielen, was das mit uns macht, sowohl halt beim Spielen selbst als auch im Nachhinein. Das war halt Kulturwissenschaften, das heißt, ich habe da auch Cosplayer und so weiter interviewt, aber auch Leute, die dann zum Beispiel Florenz oder so bereist haben, was das mit deren Wahrnehmung der Stadt macht, wenn sie voll die Assassin's Creed-Fans sind und so. Also ein bisschen, was können Videospiele eigentlich mit uns machen?
Ich kann mich erinnern, schon beim ersten, zu dem wir gleich kommen, bin ich danach durch meine Heimatstadt gelaufen und habe an unserer gotischen Kirche dann nur nach Greifpunkten gesucht und also, da würde ich hochklettern und so weiter. Diese Mechanik wurde ja dann ein bisschen verbessert im Laufe der Zeit, aber weiß ich noch. Und das ist jetzt bald 20 Jahre her. Na, Assassin's Creed 1 ist erschienen Ende 2007, 20 Jahre bald. Und wir wollen das zum Anlass nehmen und den Release des ersten richtig großen Remakes eines Assassin's Creed-Spiels, nämlich von Assassin's Creed 4 Black Flag. Das erscheint dieser Tage in der Resynced-Version mit der neuen Engine von Assassin's Creed Shadows. Und wir wollen mit euch zusammen eine Tierlist machen und mal schauen, welche der Hauptserienteile wie geil eigentlich sind. Die Kleinstteile lassen wir jetzt mal weg, sonst werden wir hier noch 6 Stunden sitzen. Es wird eh ein bisschen knapp jetzt alles, aber wir werden es schon schaffen. Wir fangen mal an mit einer Frage an euch, bevor es in die Reihe geht. Und zwar hätte ich gern von euch einen I Will Die on That Hill Titel, der etwas kontrovers vielleicht ist. Das bedeutet, ihr pickt euch ein Assassin's Creed raus und sagt, obwohl alle finden, das ist das Allerbeste, ich find's scheiße. Oder umgekehrt. Oder dieses solltet ihr auf jeden Fall aussparen oder dieses solltet ihr auf jeden Fall machen. Sucht es euch aus. AK, du zuerst.
Alle lieben Black Flag, aber ich nicht. Ich finde den Typen unsympathisch und ich fahre echt nicht gerne Boot. Also ich finde Seeschlachten doof.
Na gut.
Das ist mein Hot-Take.
Jetzt die Frage, weil wir haben im Vorgespräch ja schon gemerkt, dass du und ich ähnliche Hot-Takes haben. Aber dann glaube ich, würde ich mich für den Revelations-Hot-Take entscheiden. Dass Assassin's Creed Revelations, glaube ich, der Serienteil, wenn danach nicht frischer Wind gekommen wäre, wäre Assassin's Creed weiter runtergegangen, weil es das dritte Ezio-Spiel war. Und ich bin der Meinung, es ist ein völlig unterschätztes Spiel. Es war so in so vielen Punkten so ein herausragend gutes Assassin's Creed und vor allem auch in der, da können wir später noch drüber reden, aber in dem Fokus, den es gesetzt hat, finde ich, ist es absolut einzigartig und deswegen verdient es eine sehr hohe Anerkennung.
Da gehe ich mit und mein Hot Take ist, und ich widerspreche damit Lambi 5555 im Chat, Assassin's Creed Brotherhood ist der schlechteste Teil der Ezio-Trilogie.
Und auch da bin ich sehr nah bei dir.
Sehr gut. Aber wir beginnen mit dem ersten Teil Assassin's Creed aus dem November 2007. Wir haben dazu auch für die, die uns zuschauen, einen Trailer eingespielt oder sehen den jetzt gleich, damit ihr euch ein bisschen an dieses Spiel zurückerinnert. Da sehen wir jetzt die Tierlist und hier kommt der Trailer. Und hat uns der nicht geflasht? Ich meine, der ist aus 2006, ne?
Das war so krass damals. Also ich war ja damals noch in der Schule und dachte so, ja, Videospiele müssen jetzt endlich mal so richtig so ernstzunehmend so sein und so. Und dann kommt plötzlich so ein Spiel und sagt, okay, wir machen historisches Mittelalter in der Open World. Und du bist auch noch so ein Assassin. Also es war unglaublich. Ich meine, lustigerweise die Armbrust, das, was mit das Coolste ist in dem Trailer, die war dann gar nicht im Spiel. aber das sind ja Details. Aber die Ankündigung damals, das war ultra krass, ultra krass. Und alles, was man über dieses Spiel gehört hat, auch mit dem Parcours und so, war damals voll im Trend der Zeit. Und ich war auch so ein Parcours-Fan und dachte, das Spiel da, das wird alles verändern. Hat's dann gar nicht, weil es erst der zweite Teil geschafft hat. Aber war geil.
Hast du das damals gespielt, AK?
Nee, ich habe nicht mehr mitbekommen, dass es das gibt. Ich war knietief in einem MMO und habe zu dem Zeitpunkt hauptsächlich JRPGs gespielt. War auch noch in der Schule. Und ich habe erst mit dem zweiten angefangen. Weil den zweiten fand ich, auch wegen des Settings, aber tatsächlich, weil ich halt dieses Italien-Setting so toll fand. Und da dachte ich so, hu, krass, es gibt doch noch Spiele, die JRPG sind und nicht Diablo, die ich cool finde. Das hat Assassin's Creed für mich gemacht.
Es war ja ursprünglich mal als Spin-off zur Prince of Persia-Reihe geplant, hat sich dann emanzipiert und hat vom Vibe her den ganzen Grundstein für die Serie gelegt. Ne? Die Klinge am Arm, das Adlerauge, der Social Stealth, der dann auch abgenommen hat über die Zeit. Das fand ich im ersten Gameplay so geil, wie er sich in diese Mönchsgruppe reinstellt und dann in die gesperrte Stadt reingeht. Naja, aber es war ja noch nicht ganz ausgereift. Die Missionen waren recht repetitiv.
Es gab ja
glaube ich, drei verschiedene Missionsarten oder
und
so.
Und der Director's Cut hatte dann, glaube ich, noch zwei mehr oder so auf dem PC, die aber auch super repetitiv waren. Also es war wirklich in der Hinsicht ein absoluter Prototyp für das, was die Serie dann später wurde.
Trotzdem hat es auch diese ganze Modern-Era-Geschichte mit etabliert. Das weiß ich noch, weil ich hatte damals recht frisch bei der GamePro angefangen und da kam irgendjemand von dem Preview-Termin zurück und erzählte dann, ey, es gibt so eine moderne Rahmenhandlung, das ist alles gar nicht echt. Und das dürfen die aber noch nicht sagen. Das dürfen die erst in der Preview dann sagen, in 4 Wochen oder so. Naja, war sehr spannend.
War sehr cool, damals war das noch so super spannend, ja, weil es auch wirklich noch so ein Konflikt zwischen Philosophien war, ja, nicht so Comicbook-Bösewicht-mäßig, sondern so, dass man überlegt, dieser Warren Riddick, glaube ich, so hieß er, wollte dich ja wirklich überzeugen von der Sicht der Templer. Und ich fand das sehr interessant. Ja. So,
Freiheit gegen Kontrolle war es.
Ja, genau.
Wo würdet ihr denn in unserer Tierlist jetzt Assassin's Creed 1 einordnen?
Schwierig.
Wir fragen natürlich auch den Chat. Von A bis D und ganz oben natürlich S-Tier für die absolute Spitzenklasse.
Immer im Vergleich mit den anderen ja auch, ne? Ich finde das so schwierig, weil sich Assassin's Creed und was ein gutes Assassin's Creed ist, über die Zeit halt so verändert hat und weil, glaube ich, jeder auch eine andere Meinung hat dazu. Ich schwank zwischen B und A.
Also ich würde C-Tier sagen, ja, weil einfach damit auch ein bisschen mehr Luft nach oben ist und so ein bisschen, also na klar, damals war es krass und so, aber aus der heutigen Sicht, es ist halt in vielerlei Hinsicht sehr bare bones. Ich glaube, eine Sache, wo Assassin's Creed 1 bis heute sehr gut ist, ist das Parcours. Es hatte mit das modularste und manuellste Parcours von allen Serienteilen. Also wenn man da irgendwie bei YouTube mal sucht, was Leute damit machen, das ist sau cool. Das sind Sachen, die kannst du mit dem heutigen Parcoursystem nicht machen. Aber so in puncto Story, Charakterentwicklung, halt auch Open-World-Design. Es gab in dieser Open-World nichts zu tun, außer Fahnen zu sammeln und so ein paar Templer-Gegner umzuhauen. Also ne, ich liebe den ersten Teil aus einer emotionalen Perspektive, aber ich glaube, wenn wir das einsortieren müssen im Vergleich zu dem, was die Teile danach alles gemacht haben, würde ich da bei C das Ganze machen. Nicht D, das wäre ein bisschen fies, aber ich würde es bei C einsortieren.
Ich schwank ein bisschen zwischen B und C, weil es noch den Vibe hatte, der dann Stück für Stück verloren gegangen ist. Ich wäre jetzt spielerisch auch beim C. Der Chat ist allerdings mit sehr, sehr großer Mehrheit bei B, also im Mittelfeld. Hm. Ne? Dann würde ich jetzt mal den Chat respektieren und Assassin's Creed 1 ins B-Tier stellen.
Und ist auch auf die alle anderen Antworten sind auch so relativ, ne? So bis auf S-Tier, das glauben wenige.
Kommen wir zu Teil 2. Das erschien dann erst 2 Jahre später, ne? Da war schon die erste größere Lücke. Später kam sie dann im Jahrestakt. Assassin's Creed 2, da erinnere ich mich noch an den ersten Screenshot. Das war der fliegende Ezio, der über einen Kanal in Venedig fliegt und dieses Szenario Venedig, ich weiß gar nicht, ob das das erste war, was bekannt war oder ob gleich klar war, dass Florenz und Venedig sein wird, das hat mich zumindest sehr geflasht, weil ja da auch ein Zeitsprung drin war gegenüber dem ersten Teil. Wie habt ihr das damals wahrgenommen, Assassin's Creed 2?
Ich fand das so toll. Ich fand schon die Introsequenz toll. Ich finde Ezio einfach so einen tollen Charakter. Ich fand's richtig crazy, dass man einfach Leonardo da Vinci trifft. Das hat mich voll weggeblasen und als jemand, die noch nie in Italien war, ich fand, Ich mag aber diese, ich mag die Kunst und die Architektur und die Geschichte und das Land halt so gern. Ich hatte damals auch Italienisch in der Schule. Und deswegen fand ich alles, und wenn man einfach dem Ding rumfliegt und um dich rum, die ganze, alles brennt, und ich fand die Musik war so toll von Jasper Kidd damals, und dieses Venedig bei Nacht und die Musik, wenn du über diese Dächer hättest, ich war einfach wirklich, also dieses Spiel ist mit Schuld daran, dass ich erkannt habe, dass es noch andere Spielegenres gibt und dass ich mich noch tiefer ins Gaming reingewieselt habe, als ich vorher schon da drin war. Und ja, wie gesagt, Morphologie 1, deswegen verkackt.
Ich finde, das war auch das erste Assassin's Creed, wo Ubisoft gesagt hat, ey, uns ist egal, ob ein quasi historisches Setting nicht so populärkulturell voll besetzt ist. Wir machen das einfach und wir machen das cool. Das war was ich immer bewundert habe an Assassin's Creed. Weil, ne, sie hätten auch einfach beim Mittelalter bleiben können. Es war das beliebtere Setting auch damals schon, klassisch Burgen und so weiter. Und ich habe gesagt, nö, wir gehen in die Renaissance. Mhm. Ja, und Karneval in Venedig, der erste CGI-Trailer, den du ja erwähnt hast, das fand ich so mutig. Und ich weiß noch, ich war damals Zivi auf so einer Fortbildung, wo man so Grundlagen in Schnitt gelernt hat, und auch niemand von uns hatte Smartphones, und irgendjemand meinte, boah, ey, gerade sind die Assassin's Creed 2 Reviews raus, und ich so, ich muss das jetzt sehen. Und dann habe ich mir irgend so einen Rechner da geklaut von dieser Schulung da und habe mir von Game Trailers damals noch schnell irgendwie das Testspiel, weil ich so heiß war auf dieses Spiel, und wurde dann ja auch nicht enttäuscht. Das war auch eines der wenigen Spiele in meinem Leben, wo ich mir so eine sauteure Edition gekauft habe.
Ja, hatte ich auch. Einzige Sammelfigur, die ich überhaupt habe, außer dieser hässlichen
Bioshock. Dieser Ezio, ne?
Der Ezio, wunderschön.
Der war wunderschön, und da gab es auch damals, glaube ich, eine Black and White Edition, und da waren halt auch Zusatzmissionen drin. Und damals dachte ich mir, ja, ich muss das haben, ich muss das alles spielen, und habe da mein ganzes popeliges Zivi-Geld für hergegeben, um mir diese Edition zu kaufen. Und Assassin's Creed 2, das ist für mich einfach S-Tier.
Ja. In welchem Jahr ist das erschienen?
2009.
Ja, ich hätte es nämlich erst ein Jahr später gespielt. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland. Aber als ich es dann gespielt habe, war es richtig toll.
Ich weiß noch, dass ich das zur Weihnachtszeit gespielt habe, und dann musste ich irgendwie über 2 Tage zu so einem komischen Verwandtenbesuch. Das hat mich so genervt, weil ich saß da halt tagelang irgendwie vor meinem Beamer und habe Assassin's Creed 2 gespielt. Und dann so los geht's, wir fahren jetzt. Und so, ey Mann, jetzt muss ich, in 3 Tagen bin ich erst wieder da, dass ich will nicht. Soll ich jetzt tun, als wäre ich krank oder was? Naja.
Aber bei dem Spiel hat es sich ja gelohnt zu warten, weil es ja diesen weirden DLC hatte, diese 2 Story-Episoden, die dann erst die quasi im Spiel stattfinden und per DLC erst nachgereicht wurden. Mit der Katharina Sforza, glaube ich, war das. Ah. Wo das man nach Forli in die Burg von ihr geht. Das sind 2 Episoden, die gab es in der ursprünglichen Release-Version nicht. Die kamen unmittelbar nach Release erst raus.
In der
PC-Version waren die von Anfang an drin. Ich habe mal ein Video gemacht über warum alle Assassin's Creed DLCs irgendwie weird sind. Und der Battle of Forli und auch dieses mit dem Savonarola, diesem Priester, der dann in Florenz irgendwie alles abbrennt oder so. Das steckte gar nicht im ursprünglichen Release-Spiel drin.
Ach was.
Also das hatte freche DLCs, und es war besser zu warten, aber es ist auf jeden Fall S-Tier.
Was es auch hatte, war als erstes diesen Dan Brown-Vibe, nenne ich es mal. Ne? Dieses, du kommst hier im Vatikan in so einer uralten Verschwörung irgendwie auf die Spur, und dann hast du diese Glyphen, wo du siehst, okay, das sind ja Bilder von, was weiß ich, den Gründervätern von den USA. Und da, wenn ich aber ganz genau hinzoome, dann sehe ich, dass da hinten
der Edenapfel drin
ist. Und dann so, boah, krass, das ist die ultimative Weltverschwörung, und die decke ich hier auf.
Und auch diese Szenen, die Stückchen für Stückchen aufgeploppt sind. Und natürlich, also ich sag's jetzt schon, aber Ezio ist mein liebster Assassine. Damit bin ich auch nicht aufregend und anders, weil der einfach so eine coole Entwicklung durchmacht. Ich finde, der macht einfach so eine tolle Entwicklung durch. Genau, über die 3 Teile sowieso, aber im ersten Teil finde ich auch schon. Weil es gibt Leute wie Piratendude, den mag ich auch das ganze Spiel lang nicht. Ist mir egal, was mit dem passiert. Aber Ezio, den fand ich schon im ersten Teil, wie der halt von diesem jungen und nicht unbedingt mit den klügsten Entscheidungen gesegneten Kind ja fast noch zu diesem jungen Mann heranwächst. Das fand ich toll.
Er ist ja am Ende vom 2. Teil, glaube ich, über 40. Also das ist ja auch eins von den Assassin's Creed mit der größten Altersspanne, was ich sehr interessant finde.
Mit dem letzten ist er 50.
Genau, und genau. Also
wir sind beide für S-Tier. Der Chat, der hatte eine Stimme mehr für A statt S, aber dann mit unseren 3 Stimmen Seid ihr überstimmt, Assassin's Creed 2.
Es ist ja, muss man mitbedenken.
S-Tier-O.
Assassin's Creed 2 hat diese Ubisoft-Formel, also die moderne Open-World-Formel, so geprägt. Klar, im Guten wie im Schlechten, aber es ist so wichtig und so gut, das Spiel. Und immer noch heute kann man es immer noch super spielen.
Ja.
Ein Jahr später erscheint Assassin's Creed Brotherhood.
So, jetzt geht's ab, ja.
Der zweite Teil der Ezio-Trilogie, der gemeinhin als der beste gilt. Spielt in Rom, in der Renaissance, nicht im alten Rom, sondern im, na, wenn wir mit Ezio weitermachen, der macht ja keine Zeitreise, sondern der kommt dann nach Rom, um da die Borgia-Familie weiter zu bekämpfen. Und man sieht natürlich da viele Reste aus dem alten Rom, na, das Kolosseum, auch da mit der erste Screenshot Ezio über den Ruinen des Kolosseums. Hatte einen Multiplayer-Modus, man hatte so ein Nebenspiel, wo man Rekruten ausbilden konnte, an so Taubenschlägen konnte man da bei schwierigen Kämpfen irgendwie so eine wachsende Gruppe von Neuassassinen dazu holen. Und wie fandet ihr das?
Also, ne, alle Assassin's Creed sind irgendwo gute Spiele und ich hatte mit Brotherhood auch meinen Spaß, aber ich finde, auch in der Rückbetrachtung ist es kein besonders aufregendes Assassin's Creed. Also es fühlte sich mehr an wie ein Standalone-Add-on als wie eine richtige Fortsetzung. Es hatte in puncto Story, die Story war mehr oder weniger überflüssig. Es war halt nochmal ein zusätzliches Kapitel mit diesem Cesare Borgia, der, also die Charakterzeichnung war jetzt auch nicht besonders interessant. Du hattest halt eine weitere Stadt im Stil von Assassin's Creed 2 und es hatte dann Verbesserungen im Detail, dass es halt das Kampfsystem noch ein bisschen flüssiger lief. Den Multiplayer, der ist ja jetzt auch nicht gekommen, um zu bleiben. Und ja, es hat die Gegenwartsstory. Es war das erste Mal, dass die Gegenwartsstory so richtig ruiniert wurde mit dem Tod von der Lucy am Ende des. Tut mir leid, dass ich das jetzt spoilere, aber das war ja quasi die zweite Hauptfigur der Gegenwart und die haben sie am Ende gekillt, weil ich weiß nicht, ob Patrice Désilets es selbst war oder irgendwie ein anderer Producer, aber irgendwer hatte da Stress mit der Synchrondarstellerin. Das heißt, es wurde aus produktionstechnischen Gründen entschieden. Das hat man der Story auch angemerkt. Und ich bin der Meinung, die Serie hat sich davon nie erholt, dass es da quasi angefangen hat, Kompromisse einzugehen in der Gegenwart. Also hat eigentlich hat Brotherhood an keinem Punkt die Serie wirklich interessant nach vorne gebracht und es war halt mehr von dem, was man schon hatte.
Warum glaubt ihr dann, gilt es immer noch als Bestes der Ezio-Trilogie?
Weiß ich nicht. Also für
das
mich
größer
ist es
war als die zwei? Ne. Für mich auch nicht. Also.
Aber ich habe auch noch. Echt, wer sagt das denn?
Also seit 2010 wird Brotherhood als der damals beste Serienteil bezeichnet.
Wir haben nicht nur einmal gelesen. Wir haben bei uns intern ja auch ein Ranking und da hat es auch sehr gut abgeschnitten.
Wirklich?
Ja. Also auch Menschen, mit denen ich arbeite. Ja,
entscheiden Chat, was sagt ihr denn? Ist es bei euch auch so?
Es schrieb Mr. Bohnstein, das ist halt das Assassin's Creed, womit viele angefangen haben.
Ah, ja, okay, das kann ich mir auch vorstellen.
Oder der Chatbeitrag kam bei Assassin's Creed 2, kann ich mir auch vorstellen, aber warum sollten denn die Leute mit Brotherhood angefangen haben,
mit dem zweiten Teil der Trilogie?
Vielleicht,
weil
man nicht wusste, dass es der zweite Teil ist unbedingt. Ach so. Weil das heißt ja nicht Assassin's Creed 2.5, sondern das heißt ja Assassin's Creed Brotherhood. Dann denkt man ja, es ist quasi vielleicht auch einfach was Neues.
Vielleicht.
Also, ich meine, diese Brotherhood-Funktion, die war ganz cool. Das haben sie ja dann eingeführt, dass du irgendwie Assassinen rekrutieren kannst.
Ja.
Aber
es war ja auch, ne, nicht, dass ihr uns falsch versteht, es war ja auch ein sehr gutes Spiel. Ja, ich hätte mir mehr Spiele in der Qualität gewünscht aus der Reihe. Aber von der Trilogie,
also
hier ein Votum nochmal für mehr Trilogien. Ne? Ein Charakter entwickelt sich halt oft auch erst über drei Spiele richtig. Aber von den dreien, und da kommen wir dann gleich zu Revelations, halt das Schwächste.
Ich wäre es.
Was
ich
wär sagt ihr
denn? C-Tier.
Du sagst C, die Mehrheit im Chat sagt A aktuell.
Seht ihr? Alle lieben das.
C wäre mir zu hart.
Ich glaube, ich wäre eher für B.
Ja.
Also bei B würde ich es auch sehen, weil ich finde, wie gesagt, ich finde die Ezio-Trilogie an sich, Trilogie an sich finde ich halt cool, so für sich stehend. Und im Vergleich mit anderen, vielleicht können wir es ja hinterher, wenn wir merken, okay, das ist blöd, können wir es ja auch noch schieben. Aber ich hätte gesagt eher so B.
Ja, bevor ich jetzt hier vernichtet werde wegen meinem C, das ist ja eine Tierliste im Rahmen der Assassin's Creeds. Und alle Assassin's Creeds sind gute Spiele, aber wenn wir es alles in B, A und S einsortieren, dann wird ja hier unser Wertungsspektrum ganz verwässert.
Dann würden wir dich auch wegen deiner Meinung anfechten und nicht wegen deinem C.
Also ich sehe schon noch ein paar Teile, wo ich auch in die späteren Buchstaben wandern möchte. Ich würde jetzt mit dem Chat gehen und es bei A einweben. Nee, das ist zu viel, ne?
B? A ist mir zu viel.
B? Also wenn wir Revelations gleich einstimmig S geben, so viel schlechter ist jetzt Brotherhood auch nicht.
Ich würde es bei B einsortieren bei Revelations würde ich debattieren, obwohl ich es sehr liebe, ob man es nicht bei A einsortiert.
Ah. Also B.
Wir können es ja mal parken und wenn wir merken, es ist doof, dann ändern wir es.
Es heißt irgendwie auch Brotherhood und nicht Arrahood.
Arrahood. Otherhood.
Ich gebe es jetzt trotzdem in A. Ich gebe dem Chat, weil der Chat, die meisten im Chat hatten A gesagt und das war nicht mal knapp.
Du lässt dich hier zu leicht abbringen. Ja, aber gut.
Es ist besser du als das Maus, erste und es ist halt schlechter als das Zweier. Also kommen wir zum besten Assassin's Creed aller Zeiten, nämlich Assassin's Creed Revelations. Warum war das so super? Das ist erschienen jetzt muss ich nachgucken, wahrscheinlich wieder ein Jahr später. Jawohl, der November 2011. Da spielen wir den alternden Ezio, ne, da sehen wir ihn. Der hat da schon ein graues Bärtchen, so wie ich. Hat zumindest in den Trailern immer eine dunkle Rüstung. Und es ist aber trotzdem so ein bisschen über die Zeiten hinaus. Denn es gibt auch immer wieder so Querepisoden, in denen man dann wieder Altair spielt, den Helden aus dem ersten Teil. Man trifft Altair dann auch in einem sehr schlechten Zustand an einer Stelle. Und das Szenario fand ich halt so geil, nämlich Konstantinopel. Wunderschöne Stadt, auch nicht so riesig, auch von der Spielzeit her nicht so lang. Und diese, man darf es glaube ich nicht sagen, orientalische Vibe oder so, dieser bisschen byzantinische Look von Konstantinopel mit diesem nebligen Hafen und dem Sonnenlicht da drin, das sah so geil aus. Und es hatte sogar ein spaßiges Tower Defense.
Echt, das mochte jemand?
Nebenspiel. Ich mochte das schon, weil es war übersichtlich und jetzt auch nicht so viel. Und es hatte den Haken. Ne, den Rutsch und den Greifer.
Das Hookblade, ja.
Hookblade.
It's a blade with a hook.
Ja, aber das Minispiel ja nicht. Also doch, aber, wisst ihr?
Weil das Minispiel hat auch nicht mit die brutalsten Counterkills von allen Assassin's Creed. Es gab da dieses Schwert von Vlad dem Pfähler, also quasi von Dracula. Ja. Und Junge, damit konnte man Dinge anstellen.
Ich mag das ja gerne. Da kommen wir später bei Syndicate auch noch zu. Ich finde das immer schön, wenn man fühlt, dass man auf die Fresse geben kann. Und das fand ich bei denen auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, du kannst jemanden mit einem Schwert ins Gesicht stecken. Das ist doch ultra cool. So mit der Keule, batz. Und was ich wirklich auf ewig sympathisch finde, ist, dass wenn du mit dem Ezio eine Kiste hochkletterst, macht er hinterher das war einfach so gut. Und ich mag den so gerne. Und ich mag halt auch, wie er einfach so ist, zwischendurch so, boah, ich bin zu alt für den Scheiß, Rache brauche ich nicht. Aber was ist eigentlich mit meinem Credo? Ich glaube, ich hinterfrage auch einfach mal so dieses ganze Assassinen-Ding. Und dann hat er ja auch noch natürlich halt das Ende, also wirklich eins von den würdigsten Enden, die man haben kann, so als Spielfigur aus einer großen Serie. Der wird nicht einfach weggekillt, der hat nicht irgendein dummes Ende, sondern der hat ein richtig schönes Ende und Love. Und das fand ich toll. Immer toll.
Es hatte auch einen fantastischen Soundtrack, also unglaublich gut.
Ja.
Und ja, diese Geschichte von einem quasi alternden Helden, der schon noch am Start ist, aber eigentlich nur noch seinen Frieden sucht.
Ja.
Und es gab ja auch dann diesen berühmten Monolog, wo er sagt, irgendwie, als ich jung war, hatte ich die Liebe, aber hab's nicht gesehen. Und dann, als ich quasi ein erwachsener Mann war, hatte ich die Freiheit, aber hab's nicht gespürt, weil er halt immer busy war. Und
jetzt
ist er im Alten. Und es hatte auch diesen unglaublichen Cinematic-Trailer mit der Woodkid-Musik im Hintergrund.
Ja.
Den gab es dann später nochmal mit Voice-Over. Der war aber nicht so gut wie einfach nur die Woodkid-Mission, wie er da durch den Schnee stapft Richtung Masyaf und dann irgendwie den Geist von Altair sieht. Also das war so, so cool. Und es gibt zu wenige Spiele mit einfach alternden Helden.
Ja, finde ich auch.
Hauptfiguren, die in ihren 40ern, 50ern und 60ern Moment. Sind. Alternd, ja, Prozess, nicht alt. Ja, also das fand ich super, super cool. Und ich glaube, es hat damals einfach sehr viel Kritik bekommen, weil das war das vierte Assassin's Creed und das dritte, das einfach spielmechanisch extrem ähnlich war zu Teil 2. Es gab halt diese klassische Call of Duty Kritik, das ist ja jedes Jahr dasselbe.
Ja.
Und der musste sich das Spiel auch einfach stellen, weil es war halt sehr nah. Aber es war quasi das falsche Assassin's Creed zum falschen Zeitpunkt, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Serienteil.
Als wir das Assassin's Creed gekriegt haben, haben wir es nicht gewürdigt.
Ja, wir haben es
so wie Altair seine Freiheit. Ezio seine Freiheit.
Na, wie schön, dass mit dem Alter da die Weisheit zurückkehrt, auch beim Chat, denn die haben mehrheitlich Assassin's Creed Revelations jetzt mit dem S-Tier versehen.
Sehr gut.
Und ich glaube, wenn ich uns so zuhöre, dann würden wir da jetzt nicht sagen, ach, ist doch nur ein A, oder?
Also ich hätte gesagt A, weil es halt in vielerlei Hinsicht, wenn man sich das Gameplay und so weiter anschaut, halt nicht wirklich ein Schritt nach vorne war. Aber wenn wir hier Ich meine, wir haben ja Brotherhood auch auf A einsortiert, dann können wir auch S machen.
Du hast ja auch nicht die Maus. Sondern
ja, eben. Wir machen ja hier eh, wie wir wollen. Ja.
So. Wer A sagt, muss auch S sagen.
Richtig. Wer A sagt, muss auch Fanskalender sagen. So. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Teil 5 ist nicht Teil 5, sondern Teil 3 Assassin's Creed 3.
Man darf nicht so viel drüber nachdenken.
Der dritte Stimmt. Teil ist eigentlich der fünfte Teil aus dem Oktober 2012. Und jetzt verlassen wir mal das wunderschöne Europa und gehen ins noch wunderschönere Neuengland, nämlich in die Zeit der Sezessionskriege oder des Sezessionskriegs, was mal ein geiles Szenario war, muss ich mal sagen. Auch für europäische Beobachter, allerdings mit einem Haken. Wie fandet ihr denn Assassin's Creed 3?
Es war ja damals das, glaube ich, also es gilt für viele, glaube ich, als der unbeliebteste Serienteil. Ich widerspreche da vehement, aber ich verstehe warum, weil Assassin's Creed 3 hat sich in vielerlei Hinsicht übernommen. Es wollte wirklich mal was Neues sein, aber es hat viel im Prinzip nur angerissen. Zum Beispiel, ne, es hatte dann als erstes Assassin's Creed Schiffskämpfe, wo dann im Prinzip danach erst ein richtiges Spiel draus werden sollte. Es hatte die Natur, dieses Frontier, also das Grenzland. Es hatte auch eine coole Hauptfigur, also mit Connor, der quasi halb uramerikanisch war, halb britisch, als Sohn von einem Templermeister. Aber sie haben in der Story halt viel nicht so richtig transportiert bekommen. Alleine, dass du eigentlich den Roman gelesen haben musst, um die Story wirklich zu verstehen. Aber was ich halt so liebe an Assassin's Creed 3, ist, dass es eigentlich eine Subversion war von dem Spiel selbst. Also du denkst irgendwie, ja, Templer sind die Bösen und Assassinen sind die Guten. Und natürlich ist George Washington einer von den Guten. Und am Ende stellt sich raus, alles ist grau. Und eigentlich hat Connor gar nichts erreicht. Und der Vater, der entschlossene Templer, wo sich ja so ein bisschen so eine Wiedervereinigungsstory anbahnt, alles für die Katz. Am Ende muss er ihn quasi, also es geht nicht gut aus zwischen den beiden. Alles, was du im Prinzip am Ende, alles, was du am Ende vorzuweisen hast, nachdem ja schon dein Vorgänger Achilles, der auch ein quasi schlechter Mentor ist, der die Assassinenbruderschaft komplett ruiniert hat, alles, was du am Ende vorzuweisen hast, ist ein Dorf. Und abseits davon ist eigentlich alle Schlachten, die da geschlagen wurden, alles ist irgendwie, ich meine, der Bosskampf gegen den großen Bösewicht ist eigentlich nur zwei erschöpfte Herren in der Kneipe, die beide nicht mehr können.
Das finde ich aber so geil an dem Spiel, dieses Ende, dass es eben nicht auf den Kampf gegen das Bossmonster hinausläuft, sondern dass es zwei müde, abgekämpfte, verletzte, schwache Männer sind, die sich in dieses Finale reinschleppen, das hat, ich weiß nicht, das hat sowas,
und das
Michael Mann-mäßiges.
Das finde ich so genial. Ja. Das ist nämlich genau. Es ist so subversiv. Das Spiel nimmt diese Assassinenformel, die man erwartet, und dreht sie halt komplett auf den Kopf und zeigt dir eigentlich, ey, so wie ihr euch das alles vorgestellt habt, so ist das in der Realität nicht. Und das fand ich super genial, aber das ist natürlich was, das glaube ich manchmal so. Ich glaube, das Spiel hat es nicht wirklich gut transportiert. Ja, ich meine, Metal Gear Solid ist auch sehr subversiv und hat es, glaube ich, besser geschafft, das zu transportieren. Aber wenn man wenn ihr euch da noch mal reinstürzt in das Spiel nach all den Jahren und da mal so ein bisschen den Blick aufhaltet, da stecken so geile Ideen drin. Deswegen ist es für mich eins der am meisten unterschätzten Spiele.
Wenn ihr das jetzt so erzählt, das klingt richtig cool und das klingt überhaupt nicht nach dem Spiel, was ich gespielt habe.
Ja, das stimmt. Weil
das Spiel, was ich gespielt habe, war mega öde.
Ja, ich erinnere mich.
Ich habe, glaube ich, dreimal wieder angefangen. Das erste Mal habe ich angefangen, wo sind die ganzen Häuser? Wieso kann ich nicht klettern? Was ist das für ein komischer Dude? Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, komme ich jemals aus diesem riesigen Tutorial raus und wo ist meine Kapuze? Und dann dachte ich, ja komm, du musst jetzt irgendwie da durch, aber bläh.
Ich erinnere mich auch daran, dass es irgendwie zu spielen war es nicht so geil. Und eigentlich die Vorfreude war enorm. So allein schon Wälder zu sehen oder dieser eine Screenshot von Connor auf dem Dach und unter ihm so der verschneite Hafen von Boston. Dann so, ja, ist ja mega geil. In dem Szenario habe ich ja noch nie irgendein Spiel erlebt.
Ja.
So, wie cool ist denn das? Und dann merkst du aber irgendwann, okay, wenn du dich jetzt nicht groß mit der Gründervätergeschichte auskennst, dann gibt dir auch der Ritt von nach nicht so viel in der Story und auch sehr rigide Missionsstruktur und so.
Also die Story hat sich nicht eine Mühe gegeben, dass halt, ne, dann stehst du dann so, also es gab, glaube ich, damals schon so ein Meme, dass halt Connor irgendwie Paul Revere trifft und dann sagst, Paul Revere, let's do shit. Ja, weißt du? So, und als Europäer oder sagen wir mal, ich bin nicht so tief drin in der amerikanischen Unabhängigkeitsgeschichte. Ja.
Das ist so ironisch, weil beide Assassin's Creed-Spiele, die zu meinem Studium bis jetzt passen. Also ich habe Anglistik und Germanistik damals studiert, aber nicht zu Ende. Und beide, die quasi das Anglistikstudium in mir tangieren müssten, haben mich nicht gekriegt. Also Spoiler, Valhalla, aber wirklich, da dachte ich erst so, Amerika finde ich an sich, weil amerikanische Literatur versus englische Literatur und Unabhängigkeiten, voll, voll aufregend und wie ändern sich dann die ganzen, ich fange jetzt nicht an damit, weil eigentlich, ich finde das Thema wirklich an sich super spannend, aber das war es nicht. Also das Assassin's Creed war
es. Es hatte auch so viele halbgare Ideen, also schwieriges Assassin's Creed, aber ein extrem ambitioniertes.
Wohin damit? Der Chat sagte B.
Achso, ich hätte gesagt C wie Connor.
Ich sag A Tier, ja. Ich bin heute Anti.
Dann bin ich mal die goldene Mitte und lege das in B und gehe mit dem Chat mit.
Du hast gesagt, du bist von Brotherhood enttäuscht und jetzt.
Ja, aber ich finde für C ist es zu hart, weil wahrscheinlich.
Nee, C würde ich es nicht. Ich würde es bei A. Egal. Ja.
Okay. Jetzt schmolter. Oh je. Der Pullover super.
Ich will die Maus
haben. Das gebe ich dazu. Schnell weiter. Assassin's Creed 4 Black Flag, das wahrscheinlich beliebteste Assassin's Creed, das jetzt ein wunderschönes Remake bekommt.
Ja.
Nach knapp 13 Jahren erschienen im Oktober 2013 und da hat die Serie zumindest beim Szenario mal einen mutigen Schritt gemacht. Ne? Hattet ihr damit gerechnet, dass das nächste Assassin's Creed ein Piratenspiel wird?
Nee.
Eigentlich waren die Anzeichen dafür ja da, mit den Schiffskämpfen in Teil 3. Es war ja, aber nee, ich habe nicht mitgerechnet. Aber ja, ist glaube ich ähnlich wie Teil 2 in Easy S hier, außer für AK.
Es ist das Verrückte ist, Flucht der Karibik, ne? Immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kenne richtig viel davon auswendig. Mich mega gefreut. Ich so, nee, scheiße, jetzt muss ich mit diesem blöden Schiff auch noch fahren und jetzt muss ich da auch noch irgendwelche Schlachten mitmachen. Bläh. Weil die Shanties zum Beispiel fand ich mega geil. Ich finde Piraten als Setting cool. Ich finde die Begleiter teilweise richtig cool. Ich finde ihn einfach so unsympathisch. Der hat sich wirklich alles selber zuzuschreiben, ey.
Ja, ich meine, das Spiel mutet ja gerade in den ersten Stunden auch so ein bisschen so cheesy an, ne? Also sie haben es ja damals auch beworben mit so, erkämpfe dir die Freiheit und Piraten, das sind noch die,
das mag ich auch.
Das sind noch die für die echte Freiheit stehen, wo ich sage, na ja, also nicht, wenn du am anderen Ende des Kanonenrohrs warst. So toll waren sie nicht, aber das Spiel selbst, die Story ist ja eigentlich die von einem sehr verantwortungslosen Typen, der halt ein Pirat ist und dann so ein bisschen den Pfad finden muss, zu sich auch verantwortlich fühlen. Also der Anfang war ja eigentlich geil, dass er sich die Klamotten klaut von einem Assassinen und dann halt bei diesem Meeting da ist mit diesem Großmeister der Templer und kein Peil hat, was gerade abgeht. Und du hast ja sogar noch diese optionale Mission, dass du denen die Taschen leerst, während sie dir erzählen, was sie machen sollen, wo du auch als Spieler deswegen gar nicht zuhörst und überhaupt nicht verstehst, worum es geht. Und dann musst du halt genau wie Edward über das Spiel hinweg lernen, worum es geht. Also das war eigentlich schon richtig, richtig cool. Spielmechanisch, glaube ich, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Schiffsschlachten, dieses Gefühl, wenn du eine Insel in der Karibik zum ersten Mal betrittst mit dieser unglaublichen, also es sieht ja selbst ohne Remake immer noch toll aus. Es ist einfach ein einzigartiges Open-World-Spiel.
Habt ihr direkt gecheckt, dass wenn ihr jetzt so eine kleine Insel anfahrt, ihr einfach nur von eurem Boot runterspringen müsst und keinen Ankerpunkt finden müsst?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht. Ich hab's nicht gecheckt. Ich bin um diese Inseln rumgefahren und hab nach einem Punkt gesucht, wo ich andocken kann. Es kam keiner. Und dann habe ich das hinterher gegoogelt. Dann meinte jemand, ne, du kannst einfach runterspringen. So, was? Ich kann da einfach runterspringen. Das war crazy.
Bei Resynced haben sie deswegen auch die Undock-Punkte komplett entfernt. Also wenn du da nach Havanna fährst, kannst du einfach, das darf ich schon verraten, weil es in der Preview schon drin war, da darfst du einfach rausspringen.
Das erklärt, warum ich mein Schiff voll in den Hafen von Havanna gecrashed habe, weil ich den Ankerpunkt nicht gefunden habe, den es aber nicht gibt. Das war ein bisschen so wie bei Flucht der Karibik auch so. Also noch vom sinkenden Schiff.
Ja, weil du warst halt so darauf gepolt früher, dass es so eine Insel, die ist dann quasi eher eine Repräsentation, da kannst du hinfahren und dann lädt das nochmal. Aber da war das, nein, du kannst da einfach hin und dann da drauf. Und das ist eigentlich cool. Also ich nehme es als positiven Punkt. Aber ja.
Also der Chat war sich relativ sicher, dass es ein S-Tier ist. Ja. Ich persönlich würde nicht ganz mitgehen, aber auch nur, weil das der Beginn meiner Übersättigung des Piraten-Settings war. Aber that's just me, also von mir aus. Würdet ihr da... Nee, Eike, du auch nicht, ne?
Ich habe auch, glaube ich, keine gute Meinung dazu.
Ich
wäre mit S-Tier zufrieden, weil es ist einfach auch bei uns das am höchsten bewertetste. Also... objektiv halt auch meine eigene Meinung rausgeklammert. Trotzdem gibt es ein Spiel, das bessere Seeschlachten hat, meiner Meinung nach, nämlich das Zelda auf dem 3DS. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Es gibt ein Zelda, habt ihr das nicht gespielt?
Phantom Hourglass.
Ja.
Ne? Ja, ja.
Oh, das mochte ich aber auch gerne.
Ja, das war eine geile Schlacht. Du konntest doch auf Monster schießen. Ja,
ja, sonst können wir das auch noch mit in die Liste reinnehmen. Wir machen ja eh alles.
Ja, wir
das beste Spiel ist Zelda Phantom Hourglass. Nein.
Morgen alle gefeuert.
Bestes Assassin's Creed war Zelda Phantom Hourglass.
Im Jahr 2014 sind da gleich zwei Assassin's Creed erschienen, um die Leute mit den alten Konsolen, PS3 und 360, noch zu bedienen und die Leute mit den neuen Konsolen, nämlich PS4 und Xbox One, auch zu bedienen. Das waren Assassin's Creed Rogue oder Rouge und Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Rogue, das besprechen wir als erstes, war das Spiel, was noch auf 360 und PS3 erschien. Und das hatte einen cleveren Twist, denn da haben wir einen Templer namens Shay Patrick Cormack, ein Ire, das habe ich jetzt sehr schlecht nachgemacht, gespielt, der vorher ein Assassine war.
Ja.
Und ich habe deswegen gestockt, weil ich nachdenken musste, denn das ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Assassin's Creed, das ich gar nicht gespielt habe. Und ich weiß nicht, warum nicht. Ich glaube, ich fand Unity wegen der PS4 irgendwie besser. Aber es war sehr gut angeblich, oder?
Rogue? Es war Hammer.
Ja?
Also auf hohem Level hat so diese Templar-Geschichte manche Leute ein bisschen enttäuscht. Aber ich fand's, es war halt im Prinzip Assassin's Creed Black Flag 1.5, also spielmechanisch über weite Strecken sehr, sehr gleich. Aber dieser Blickwinkel war der Hammer. Also du fängst ja mit den Assassinen an und lernst dann eben auch, was für eine schlechte Führungskraft eigentlich Achilles halt ist, Davenport. Und dann ist quasi wegen der Machenschaften der Assassinen wird eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und man konnte sehr nachvollziehen, warum Shay Patrick Cormack dann halt mit den Assassinen brechen will. Und man hat die Templer damals so ein bisschen von ihrer, sag ich mal, in Anführungszeichen verführerischen Seite gesehen. Also es war schon sehr, sehr gut gemacht. Und du hast auch wirklich dich richtig schlecht gefühlt, deine ehemaligen Verbündeten einen nach dem anderen umzubringen. Und du spielst ja quasi die Vorgeschichte auch von Assassin's Creed 3. Weil das in Assassin's Creed 3 niemand mehr übrig ist, außer Achilles, liegt an Shay Patrick Cormack. Und gleichzeitig ist die Story, das Finale von Rogue, geht 1:1 über in Unity. Und ich finde das so geil, dass du im Prinzip, wenn du bei Black Flag anfängst, kannst du vom Jahr 1715 bis zur Französischen Revolution quasi eine Kontinuität spielen über diese Amerika-Spiele, was ich auch super finde. Aber ja, also Rogue war spielmechanisch sehr ähnlich zu Black Flag, einem der besten Assassin's Creed, hatte eine unique Perspektive, war aber natürlich technisch kein Sprung nach vorne verglichen mit Unity.
Ich mag immer noch keine Seeschlachten.
Aber es sind Seeschlachten im Eis.
Ja.
Mit Pinguinen.
Mit Pinguinen. Er hat einen Pinguin geklaut. Oh Gott, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie jetzt dieses Ei. Entschuldigung. Richtiger Kurzschluss im Gehirn. Das ist ein sehr altes Meme aus dem Teamspeak-Call. Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen wollte, war. Ich mochte den Twist. Ich mochte, dass sie das mal umgedreht haben. Weil gerade wenn man halt sehr lange immer die gleichen Prämissen hat, also ähnliche Prämissen hat, dann mal zu sagen, okay, wir drehen das jetzt um. Das fand ich gut. So.
Ja, der Chat ist mehrheitlich bei A. Und wir haben ja gesagt, das ist im Prinzip wie Black Flag, nur ein bisschen kürzer und nicht so ein ganz volles Ding, aber ich fände jetzt unfair, es unter A zu sortieren.
Ja, dann machen wir doch A.
Geheimtipp, Assassin's Creed Rogue, wer das noch nicht gespielt hat. Glaubt ihr, das kommt auch noch als Remake?
Hoche.
Jetzt, wenn sie schon Black Flag reingewuppt haben in die neue Anvil Engine.
Ich glaube, eher würden sie Teil 2 oder so remaken.
Nochmal.
Die Ezio-Trilogie Teil zum fünften Mal.
Ja, es war ja das letzte Mal nur ein Remaster. Ja. Also nur
kein schönes. Ja. Unity hingegen ist sehr gut gealtert, denn das kann man heute noch gut spielen. Inzwischen sind die Bugs auch raus. Ne? Die Gesichter haben auch Wangen, Stirnknochen und Kieferknochen. Das war bei dem Release nicht der Fall. Aber es war tatsächlich das Assassin's Creed-Spiel, das am meisten eigentlich erhofft wurde über Jahre. Denn alle sagten, okay, wenn es mal ein Szenario für Assassin's Creed geben muss, dann ist es das Paris der Französischen Revolution. Hier haben wir auch schon den jungen Grenadier, Oberst Napoleon Bonaparte gesehen. Und wir spielen Arno in einem wundervoll aussehenden Paris mit einer Beleuchtungsengine und einer Bevölkerung und einer Masse an Bevölkerung, dass es damals so noch nicht vorher gab.
Ne? Ist immer noch beeindruckend.
Ist immer noch geil.
Immer noch beeindruckend.
Ja, du warst noch damals sogar auf einem Event in Paris.
Ich war
sogar
in Paris.
War eins wahrscheinlich deiner ersten Presse-Events, oder? Es muss doch 2014 gewesen sein.
Da war ich, ja, das war nach meinem Praktikum. Und da ist nämlich einer von den Festen ist krank geworden. Dann hat Heiko mich angerufen und hat, ey, Ecke, hast du Bock nach Paris zu fahren? Ich so, wann denn? Er so, morgen. Ich so, ja klar! Und dann bin ich nach Paris. Ja, ich hatte, ich mag Frankreich an sich auch sehr gern. Ich bin auch Fan sehr von dieser Geschichte, weil ich hatte Geschichte auf Französisch damals in der Schule und deswegen haben wir natürlich Französische Revolution sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich finde Unity toll. Ich mag das Setting. Ich finde, sie hätten ein bisschen mehr aus der Story von den beiden rausholen können, von den beiden Lovebirds. Aber ich war geflasht davon, wie viele Menschen da stehen, wie die rumlaufen. Ich hatte zum Glück die Bugs nicht an meiner Konsolenversion. Mhm. Aber was ich hatte, war die Unfähigkeit von Anno, in ein scheiß Fenster reinzuklettern. Mein Gott, die konnten so viel. Aber wenn ich einfach nur durch ein Fenster rein wollte, es war nicht möglich. Und das macht mich fertig. Das ganze Spiel toll, aber die Kletter, nee.
Ja, das war, glaube ich, das Assassin's Creed, wo sie auf ein animationsbasiertes Parcoursystem gewechselt sind.
Ja.
Und da gab es einen Parcours rauf und Parcours runter Button. Und das sah ultra fancy aus, war aber viel, viel schwieriger zu kontrollieren als so dieses rein manuelle Parcours, das man halt vorher hatte. Früher konnte man ja noch manuell nach so Ledges greifen und so. Aber es war trotzdem, also aus heutiger Sicht, durch dieses Paris-Laufen mit Parcours ist, glaube ich, immer noch was so reines Assassinen-Gameplay, also wirklich ganz klassisches Assassinen-Gameplay angeht, ist Unity der letzte Peak gewesen. Bevor die Serie dann in eine sehr andere Richtung, also nur in dem, ich sag nicht, dass es das Beste ist und seitdem nichts Gutes mehr kam, aber in dem Punkt.
Die waren auch die ersten mit dem Blackbox-Gameplay.
Ja, stimmt.
Wo das weiß ich noch, da hatten die das war das erste Mal, das war auch die Mission, die wir angespielt haben bei dem Preview-Event, wo du in dieser Kathedrale bist und die dir jetzt sagen, okay, pass auf, du wirst mehrere Möglichkeiten haben, so Hitman-mäßig, dass du halt quasi dir vorher erst anhören musst, wo du überall rein kannst und du kannst jetzt auf drei verschiedene Möglichkeiten machen, so, so, so oder so. Und das fand ich, war damals fett.
Das war sehr cool. Immer. Das hatte wirklich tolle. Auch der Koop war in der Theorie eine super Idee. Also so haben sie ja leider nie wieder richtig aufgegriffen. Aber es war cool, dass es das hatte. Gleichzeitig war es halt übel geplagt von der Ubisoft-Formel. Es wirkte halt so desperat. Du hast dauernd irgendwelche Notizen gefunden und die meisten Nebenmissionen waren irgendwelche Briefe. Geh irgendwo hin, kill irgendwen. Du hast nicht verstanden, warum. Die Gegenwart-Story war quasi nicht mehr Existenz. Es waren quasi zwei Cutscenes. Aber ja, es war ein technisch sehr ambitioniertes Spiel, sieht immer noch geil aus, aber damals halt ein bisschen eine Enttäuschung.
Und? Es war aber das letzte richtige urbane Assassin's Creed, weil auch das London in Syndicate, über das wir gleich sprechen, viel weitläufiger und weniger vertikal und mit weniger engen Gassen und vielen Leuten ist wie Paris. Also ich finde von diesem reinen, wenn man Assassin's Creed als ein Assassinenspiel in einer Stadt betrachtet, ne, sind ja schon frühere Teile ein bisschen von weggegangen, dann war es eigentlich das letzte. Das heißt, vor 12 Jahren haben wir das zum letzten Mal gesehen. Mhm. Auch Mirage, obwohl es das wollte, hat das nicht ganz wieder zurück evozieren können.
Und das ist eins von denen, wo ich, wenn ich durch die Stadt gehe, sage, hihi, da habe ich wen umgebracht. Also wenn ich so durch Paris laufe. Und Fun Fact, es gibt eine Kathedrale da, die hat Buntglasfenster und die Buntglasfenster sind nicht die originalen Buntglasfenster, wie sie in der Kathedrale aussehen, obwohl ja Unity sehr darauf achtet, genau ähnlich zu sein, weil die Buntglasfenster in der Kathedrale in Frankreich ein Copyright haben.
Oh.
Und deswegen mussten die ein anderes nehmen. Und die Notre Dame hat einen Turm, den sie eigentlich nicht hat, weil sie den eingeschmolzen haben für Waffen, für einen Krieg, aber sie haben ihn dahin gepackt, weil man sonst da nicht draufklettern könnte.
Die Kathedrale Notre Dame, Trivia, wurde von der Spieldesignerin Caroline Muse 2 Jahre lang so akribisch nachgebaut, dass die nach dem Brand der echten Notre Dame hergezogen wurde, die Daten von Assassin's Creed, um die Kathedrale so realistisch wie möglich wieder zurückzubauen. Ja. Also, wo sortieren wir es denn dann nun ein? Es klingt, als wären wir sehr versöhnt mit dem gesamten Spiel. Ich erinnere mich allerdings trotzdem eher an ein Spiel, wo mich viel genervt hat. Missionen, Parcours,
also
ich fand Arno langweilig, also ich, also S auf keinen Fall.
Chat sagt A.
Ich tendiere zu B. Der Chat sagt in weiten Teilen sogar C, aber das fände ich ein bisschen hart.
Ich wäre irgendwo zwischen A und B,
C finde ich harsch. Ich hätte gesagt, B weil es, wenn man es halt zu Anfang sieht, wirklich sehr buggeplagt war für viele Leute. Es ist halt gut geworden mit der Zeit. Ist ja auch schwierig, ne?
Ja, aber es hat schon auch noch heute viele Probleme. Ja. Die ganze Progression funktioniert nicht richtig. Also ich würde.
Also.
Und die Love Story nervt mich ein bisschen. Also die hätten sie schöner machen können. Da hätten sie wirklich ein bisschen mehr so. Mein Gott.
Im Oktober 2015 erscheint Assassin's Creed.
Entschuldigung, die hatten auch diese dumme App. Diese Companion-App.
Ja. Ja.
Die war all B.
Okay.
B. Entschuldigung.
Assassin's Creed Syndicate wurde früh geleakt. Hieß da noch Assassin's Creed Empire, denn es geht um das britische Empire. Wir landen im London des viktorianischen Zeitalters im Jahr 1868. Es sei denn, das war ein Tippfehler, da war es 1886. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ein London in der Industrialisierung ist natürlich auch ein fantastischer Schauplatz für ein Assassin's Creed. Und wir spielen das Zwillingspärchen Jacob und Evie Fry, die es mit Crawford Steric oder so, einem, den sehen wir hier, das ist ein Bösewicht, der eigentlich in einer Verfilmung nur von Daniel Day-Lewis gespielt werden kann. und ja, wie fandet ihr das? Ich schicke vorweg, es ist, glaube ich, eins meiner liebsten Assassin's Creeds, auch wenn ich die Stadt verschenkt finde. Aber dazu gleich mehr. Wie fandet ihr das?
Das war das Erste, was ich getestet habe für die GameStar damals. Ich war so aufgeregt. Ich habe es auch viel zu hoch bewertet, glaube ich. Ich habe, glaube ich, eine 87 oder so gegeben.
Oh, die kann man schon geben.
War für mich ein Riesending, weil es war so mein Traum, irgendwann mal GameStar Assassin's Creed testen. Naja, aber ein sehr gutes Assassin's Creed. Ich glaube, es ist so ein bisschen nicht so sehr in Erinnerung geblieben, weil es spielmechanisch halt ähnlich war wie Unity oder sehr vergleichbar war. Die Leute wollten eigentlich einen großen Schritt nach vorne nach all den Jahren. Und danach kam ja Origins, das halt für sehr viel Gespräch gesorgt hat. Aber eigentlich hat es, finde ich, diese Position nicht verdient als so vergessenes Kind, weil es war für sich genommen auch ein wirklich gutes Spiel. Es hat ein bisschen das Ganze nicht so ernst genommen, also dieser Schurke, dieser Crawford, das war ja wirklich so ein Comicbuch-Bösewicht und auch Jacob und Evie Fry, da war halt sehr viel so Geschwisterdynamik, so ein bisschen Tongue-in-Cheek-Humor und alles war so ein bisschen, ne, mit britischem Humor und so. Es war jetzt nicht goofy, aber es war ein bisschen mehr so, okay, es ist halt so ein Popcorn-Action-Film zum Mitspielen, so mit so Steampunk-mäßigen Gadgets. Es gab den Greifhaken, der eine tolle Erfindung war, um halt, ne, weil London ja viel weitläufiger ist als jetzt Paris. Also du hast riesige Häuserschluchten gehabt und da wärst du mit Parkour nicht so weit gekommen. Deswegen haben sie diesen Greifhaken eingebaut.
Und Kutschen.
Und Kutschen, genau. Also das Traversal hat echt Spaß gemacht. Das Kampfsystem war auch das erste, das mal so ein bisschen zumindest gefordert hat, weil es auch so ein Level-System hatte war insgesamt, finde ich, ein sehr cooler Serienteil mit so ein paar absoluten wacky Ideen, wie dass du eine eigene Straßengang aufbaust, die dann irgendwie,
die was
Rooks. Hatten die grüne Klamotten an oder blaue Klamotten, die dann gegen die mit den roten Klamotten gekämpft haben, was genau die gleichen Dudes und Dudettes waren.
Aber halt auch mit dem gleichen Muster, nur eine andere Farbe.
Dann hat man diese Straßenschlägereien und man hatte einen Gehstock als Waffe und solche Sachen.
Das wollte ich sagen. Ich fand, also so es hat sich ja zwar eigentlich schon voll an die Formel gehalten, aber innerhalb von der Formel hat es halt viele Sachen neu gemacht. Du hattest diese beiden Figuren, zwischen denen du switchen konntest. Was ich cool fand, weil ich wäre gerne oft Evie, ich bin aber beim Spielen oft eher Jacob, weil ich mich normalerweise verkacke ich immer und dann sehen mich alle und schlage ich mich durch. Aber wie gesagt, ich schlage halt unheimlich gerne ich mag das, wenn die Spielfigur, die ich spiele, mit einer Faust irgendwie ins Gesicht schlägt. Und es gab ja auch richtig schöne Schlagringe für Jacob.
Stimmt,
das fand ich toll.
Ja.
Und was es auch gab, diese Schwerter, die in Gehstöcken drin sind.
Ich kenne einen, der hat sowas.
Ja, voll geil.
Darf er aber nie ziehen.
Ja, und diese Kuhkries fand ich auch geil. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass natürlich wegen der Weitläufigkeit auch das Klettern ein bisschen zurückgefahren wurde und du nicht mehr diese Kletterrätsel hattest. So, hier ist ein Turm, wie komme ich da hoch? Das mache ich immer sehr gern. Und Assassin's Creed, Ubisoft-Formel, nachdem du dies gefühlt 18. Straßenbezirk überrannt hast, okay, Setting, stimme ich dir zu, fand ich toll. Also zweite industrielle Revolution, also die technologische industrielle Revolution fand ich cool. Gab ja auch coole Missionen, zum Beispiel mit der Kinderfabrik und so. Also es gab wirklich coole Sachen. Aber der Typ sah nicht aus, als käme der aus der Zeit, der sah aus, als wäre der auf einer Steampunk-Convention.
Ja, das ist richtig.
Und ich konnte den einfach nicht ernst nehmen. Und der hätte eigentlich, hätte man da sehen können, weil der war ja der etablierte Templer, hätte man sehen können, okay, was passiert denn, wenn die Templer einfach jahrelang uncheckt ihr Ding machen können? Und wie geil wäre das denn, wenn der so langsam dem Wahnsinn verfällt, weil die beiden gerade sein ganzes Business dismanteln so. Und ich fand, das kam nicht so gut raus. Das war nicht so, das hatte mir nicht genug Impact. Das konnte ich nicht so richtig ernst.
Es hatte ja auch so eine sehr episodenhafte Struktur. Das war ja so die Zeit, wo Far Cry auch, wo es immer darum ging, okay, du hast so einen Bösewicht, aber aus irgendeinem Grund kannst du den nicht sofort angreifen, sondern du musst erst die ganze Open World erobern.
Ja, genau.
Und so war es da auch. Und manche Episoden waren halt sehr gut. Gab ja, glaube ich, auch diese angedeutete Liebesgeschichte von Jacob, mit einer, wo sich dann rausstellt, dass sie halt Templerin ist und so. Ja. Oder irgend so ein Joker-mäßiger Gegner. Also die Nebenschurken waren eigentlich spannender als der eigentliche Bösewicht. Und andere Episoden waren halt. Es gab auch den Jack the Ripper DLC.
Den fand ich geil.
Den finde ich furchtbar.
Ja, findet den komisch. Ich fand den richtig geil. Ich finde Jack the Ripper cool.
Ich finde, der hat genau gezeigt.
Er hat gesagt, you go first, aber dann konnte er sich doch nicht zurückhalten. Er muss jetzt ganz dringend.
Bitte.
Nein, Daniel, mach ruhig. Offensichtlich bist du ja sehr, sehr klar drauf aus, dass du jetzt gerne was sagen möchtest. Nein, mach ruhig.
Also, ich finde, der Jack the Ripper DLC hat perfekt bewiesen, warum es eben nicht das viktorianische London gezeigt hat, das ich so gern gehabt hätte. Denn ich stelle mir ein viktorianisches London, da möchte ich durch regennasse Kopfsteinpflastergassen schleichen im Dunkeln mit Smog und Nebel und möchte nicht dieses helle London mit vielleicht ein bisschen mal Nebel in manchen Vierteln. Und wenn ich schon Jack the Ripper DLC habe, dann möchte ich da mehr Detektivanteil, und der ganze Detektivanteil in Syndicate kam ganz woanders. Die Geschichte, wie sie sie zusammenkonstruiert haben, wer Jack the Ripper ist und so, fand ich total an den Haaren herbeigezogen.
Ja,
und ich erinnere mich an die Mission, da spielt man nämlich Jack the Ripper und ist in einem, wie sagt man heutzutage, in einer Nervenheilanstalt oder eine Klinik für Mental Health Patienten. Und das könnte so ein cooler, gruseliger Ort sein, ne, wo dann du irgendwelche, ganz heimlich irgendwelche Krankenschwestern meucheln musst und so weiter. Aber was du machst, ist, du machst deinen Assassin's Ping an. Und dann wird aus diesem unheimlichen Whitechapel Asylum im viktorianischen London wird dann eine graue Ebene, wo am Ende 600 rote Schemenfiguren rumlaufen. Und das wird dadurch so systemisch, dass der ganze Vibe verloren geht. So, jetzt kommst du. Hit me.
Ganz cool, ich hatte Spaß.
Das wolltest du sagen? Das hast du vorhin auch gesagt, bevor ich dich unterbrochen habe. Ich fand's total verdrängt, leider. Also
ich fand die Idee gut. Ich fand es mal was anderes. Also auch was quasi Jack the Ripper ausmacht. Oder was man halt denkt, wer er war und so. Ich fand es war eine schöne, eine sinnvolle Ergänzung dazu. Immer noch meine liebste Zwischenüberschrift oder Überschrift, die ich jemals für einen Artikel gemacht habe: London ist immer ein Abstecher wert. Wahrscheinlich mag ich es deswegen, weil ich einfach einen richtig dummen Witz unterbringen konnte. Aber ja, also ich fand, es war ein cooler DLC, also für mich für den Zeitpunkt. Aber ich verstehe deinen Punkt völlig, aber ich fand's cool.
Ja. Ich hätte mir es jetzt mit einer, also ich würde da gerne nochmal hingehen in dem Assassin's Creed, ich würde gerne nochmal durchs regennasse Sherlock Holmes Ripper London laufen.
Ja, voll.
Aber naja.
Hat mich ein bisschen tatsächlich an den Baba Yaga DLC von Tomb Raider erinnert irgendwie. Also irgendwie war der Vibe für mich ähnlich. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich fand's gut.
Wo soll's denn nun hin? Schwierig.
Schwierig.
Ich würde es bei B einsortieren.
Ja, auf einem Level mit Unity.
Ja.
Ja, da sehe ich es auch. Also mit Unity auf einem Level sehe ich.
Ich mochte es ja lieber, aber meinetwegen. Ich glaube, der Tenor im Chat war auch jetzt nicht der höchste. Dann meinetwegen. Wir haben immer noch keine C- und D-Titel, aber das wird sich wahrscheinlich in ein paar Titeln ändern. Wir kommen zu einem großen Wechsel in der Assassin's Creed-Geschichte, nämlich wir gehen ins Jahr 2017 und da verwandelt sich Assassin's Creed von einem Stealth-Parcours-Open-World-Spiel in ein Action-Rollenspiel. Es geht ins alte Ägypten, allerdings nicht ins ganz alte Ägypten, sondern in die Zeit der Ptolemäer, also ins spätalte Ägypten. Und wir spielen Bayek, den Magi, der Ägypten unsicher macht oder sicher macht, wie man es nimmt. Ja, wie habt ihr das damals wahrgenommen?
Ich fand den Bayek so sympathisch. Ich fand den richtig cool. Das war natürlich ultra sad. Aber ich habe den wirklich gerne gespielt. Aber mir ist das Setting irgendwann langweilig geworden, weil es so ein, nicht weil es, also weil es so einfarbig war. Also weil ich hatte das Gefühl, ich habe immer die gleiche Farbe gesehen und dachte ich irgendwann so, oh ja, gut, es ist schon wieder Sand, noch eine Pyramide. Ich hab's verstanden. Also ich mag halt, ich mochte halt bei Assassin's Creed mochte ich halt gerne diese nicht europäisch hauptsächlich, aber generell Städte. Wir haben das später nochmal in Bagdad. Das mochte ich dann auch sehr gern. Und mir war das zu viel Weite. Ich bin ja auch nicht so der Open-World-Oberfan. Ich fand es gut, dass es irgendwann einen Skin gab, wo du aus deinem Kamel einen Chocobo machen konntest. Es gab nämlich Final Fantasy 15 Skin.
Hätten wir es eigentlich aufwerten müssen.
Hätten wir aufwerten müssen. Aber ja, ich fand Bayeks Geschichte toll. Ich fand die Geschichte richtig toll. Habe ich gerne gespielt.
Der Vorteil war ja, es ging nicht im 15. Teil um, ne, was holen wir denn jetzt aus Assassinen und Templern noch raus, sondern wir haben hier das Prequel aller Prequels. Wie werden die Assassinen überhaupt irgendwie gegründet und was liegt dem zugrunde? Nämlich eine sehr tragische Familiengeschichte, wie sich ein Ehepaar entfremdet über den Tod des gemeinsamen Kindes. Ganz bittere Nummer und ja, allein die Spielwelt, ganz ehrlich, ich glaube, es war die letzte von Assassin's Creed, die mich bis zur letzten Minute einfach nur geflasht hat. Die Optik, der Sand, das Licht, ich fand's nur geil. Spielerisch gab's danach bessere, aber vom Vibe und allein wie Ägypten dargestellt ist, Mann, Wahnsinn.
Ja, ich habe also, es war halt auch in vielerlei Hinsicht ein Prototyp eigentlich für die Assassin's Creed, die danach kamen, mit allen Vor- und Nachteilen. Und also ich habe es nach dem Test dann irgendwann nochmal für mich gespielt und versucht 100% zu machen, habe es auch geschafft. Aber mein Gott, war die Luft raus irgendwann, weil für 100% muss man es, glaube ich, 70 Stunden oder so habe ich gebraucht dafür mit den zwei DLCs, die dann kamen. Und da merkst du dann schon, boah, es sind wirklich nur Fragezeichen auf der Map. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und vor allem, du bist ja, wenn du alles machst, gefühlt nach dem Drittel des Spiels schon so übermächtig, dass weil natürlich diese Rollenspielmechaniken mit dem Upgraden von Gear und so weiter, das war ja alles noch sehr in den Kinderschuhen, noch sehr unausgegoren. Aber das, was sie damit versucht haben als Schritt nach vorne für die Serie, war trotzdem geil. Ich habe das damals in Paris getestet auf so einem Review-Event, wo wir eine Woche lang eingepfercht waren mit einer Xbox Series, eine Xbox One X. Die war damals, glaube ich, neu. Und wir durften quasi das nicht mehr oder weniger nicht verlassen. Die ganze Zeit in diesem super warmen Gebäude drin. Und ich hatte danach immer noch Bock auf das Spiel. Allein das, finde ich, war schon ein sehr gutes Zeichen. Ja, aber die Story, die, wie du sagst, diese Spielwelt, die vielen Details, die da drin gesteckt haben, dass du angefangen hast zu halluzinieren, wenn du durch die Wüste geritten bist, dass es so schön die Antike auch immer zum Leben erweckt hat, so ein Ort, wo Assassin's Creed ja noch gar nicht vorher war. Und auch das Kampfsystem war ein riesiger Schritt nach vorne. Also.
Ah, da war das erste Mal, dass da immer einer gesessen hat, der eine Quest für dich hatte, die abgelaufen ist.
Ja, genau.
Und das hat mich genervt. So genervt, das ist so eine Unart.
Das
und
war der erste Schritt.
Ja, das war der, also da, das war wirklich Schritt ins Verderben einfach. Das fand ich kacke.
War das da schon, dass die Quests auch irgendwie erzeugt wurden oder kam das
genau,
bei
uns? Das war da.
Dieses so, hey, du bist doch der Held, da drüben ist ein Lager, da ist einer, der muss weg.
Ja,
es gab so diesen kindermäßigen Händler, den es ja, glaube ich, genauso auch in Valhalla oder so gab. Der halt dir ermöglicht hat, mit dieser, was eigentlich eine Echtgeldwährung war, im Prinzip da auch spielmechanisch ranzukommen und so. Naja, Ubisoft-Service-Ideen ist ein eigenes Thema.
Da habe ich auch unfreiwillig den Shop ausgehebelt, weil ich da erst gemerkt habe, wie viele Punkte ich auf meinem Ubisoft-Konto hatte. Und dann habe ich mir einfach die ganzen Sachen, die ganzen Skins gekauft und so. Aber ja, da war auch das Kamel nicht mehr eigentlich ein Mensch. Glaube ich. Da haben sie angefangen, also bei Assassin's Creed 2 waren doch die Pferde eigentlich Menschen, nur mit einem Pferdeskin. Vom Programmieren her.
Ah.
Also das sind
das quasi. Das ein wichtiger Zusatz danach.
Entschuldigung.
Das hätten die Loren noch voll aufgewertet, finde ich.
Alle Pferde waren in Wirklichkeit Menschen.
Das klingt doch irgend so einer bizarren Party in Versailles oder so.
Das war wirklich venezianischer Karneval.
Waren da ein oder zwei Menschen drin? So
das war ein Mensch auf vier Beinen.
Okay.
Also die haben quasi einfach Pferde, Menschen-NPCs genommen und die quasi so drüber laufen lassen. Und da war es aber nicht mehr so. Ich meine, Kamele laufen ja auch anders als Pferde.
Ob es so Kamelkostüme gibt, wo auch zwei Leute drin sind?
Und einer ist oben drüber für den Hocker.
Stimmt, drei Leute.
Drei Leute.
Und wer hat da den schlechtesten Job? Okay. Naja, das besprechen wir an anderer Stelle. Wo soll denn jetzt Origins hin?
A.
Ja. Gehe ich mit,
sagt der Chat auch. Chat sagt auch A hier.
Okay, was sagst du?
Dann war das zu beige, aber ist okay.
Na also.
Beige,
ja.
Assassin's Creed Odyssey erschien im Oktober 2018 und hat die neue Assassin's Creed Formel aufgebohrt. Ne, die Kämpfe wurden, oder das ganze Rollenspielsystem war so ein bisschen zu Origins das, was Assassin's Creed 2 zu Assassin's Creed 1 wurde. So haben wir es mal ausprobiert und jetzt haben wir es ein bisschen durchdacht eher. Es hatte diese, naja, Massenschlachten waren es nicht, aber es gab ab und zu so Schlachten gegen sehr, sehr viele Gegner. Und es hatte auch wenige Missionen, die bisschen Varianz hatten. Das weiß ich noch, da wurde in der Preview wurde eine Insel vorgestellt, wo es dann drei Wege gab, alles zu lösen. Das gab es im Spiel dann genau einmal. Ne? Komisch, dass sie genau diesen Teil genommen haben, um ihn in der Preview zu zeigen. Und man konnte sich entscheiden, ob man Alexios oder Cassandra spielt. Das Ganze spielt natürlich im alten Griechenland. Cassandra ist eigentlich die Lore-Figur, obwohl in den frühen Trailern Alexios immer im Marketing zu sehen war. Ganz interessante Geschichte. Der jeweils andere, den man nicht spielt, wird böse und dann am Ende wieder geläutert. Und eine unglaublich große Spielwelt mit unglaublich vielen Fragezeichen. Habe ich das richtig zusammengefasst oder habe ich was vergessen?
Ja. War der erste Assassin's Creed-Test, für den ich richtig quasi Stress bekommen habe aus der Community. Weil das halt ein Assassin's Creed ist. Für viele Leute ist Odyssey der Inbegriff von allem, was Assassin's Creed falsch macht oder falsch gemacht hat, weil es halt nicht mehr um Assassinen ging. Es hatte diesen unglaublichen Grind, ja, also auch sehr viel prozedural generierte Inhalte, der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta, beziehungsweise deren jeweiligen Bund, war halt über weite Stellen systemisch. Das heißt, du konntest das unendlich farmen. Es hatte dieses Level-Gating in den einzelnen Abteilungen der Open World. Das heißt, wenn du da einfach nur die Story spielen wolltest, kamst du irgendwann an so einen Softlock, wo du halt grinden musstest. Es hatte dieses Loot-System, dass du halt tausendmal dieselbe Klamotte gefunden hast, immer alles durchrotieren musstest und so. War eben viel, viel mehr Rollenspiel als Action-Adventure. Also für viele Leute war das alles das, was Assassin's Creed nicht sein darf. Riesige, formelhafte Open World. Ich hab's geliebt ohne Ende, das Spiel. Also ich finde es immer noch, wenn du dir die Open World anschaust, unglaublich, wie gut das aussieht. Immer noch, nach all den Jahren. Ich finde, nach einigen Patches, finde ich, hat die Balance auch so gestimmt, dass wenn du ein bisschen Nebenkram mitnimmst, du eigentlich in jedes Gebiet rein kannst und das richtige Level hast. Du kannst dann ja sogar einstellen, ob die Spielwelt mitskalieren soll oder ob sie ein bisschen unterhalb bleiben soll, damit es sich nicht halt so spongy anfühlt. Das haben sie dann irgendwann nachgepatcht. Und ich fand dieses Gefühl, in die Festung Tiryns, eine der historischen Festungen in Griechenland, einzudringen. Ein gigantisches Gebäude auf dem Gipfel eines Felsens. Alles voll mit Wachen. Und du gehst da mit deiner Kapuze rein und arbeitest dich da durch und findest dann irgendeine coole Waffe oder so. Das wurde mir einfach nicht langweilig. Und ich weiß, ich bin da in der Minderheit, aber ich fand das so cool. Das Kampfsystem hat gut funktioniert. Es gab dieses geile Söldnersystem, dass sich dann plötzlich irgendwelche Leute gejagt haben. Da gab es doch so einen, der auch nur so Strohhut auf hatte und eine Mistgabel. Dass die, wenn du halt Stress geschoben hast, haben sie dich halt überall gejagt. Und dann konntest du sie halt besiegen und in dieser Rangleiter hochklettern.
Aber die hörte nie auf. Das ganze Spiel hörte nie auf. Ich glaube, ich habe kein Spiel mehr gespielt in meinem Leben. Einerseits, weil ich es super fand und andererseits, es hört einfach nie auf.
Aber ja. Demi hat du bist gerne nie Leute fertig in mit diesem Dark Souls Spiel. Invaded. Deswegen magst du auch diese Söldner. Ich glaube, das ist der gleiche Typ Mensch. Mich hat das so, ich so, boah, ist jetzt schon wieder einer. Lass mich doch einfach. Ich muss sagen, für mich, ich finde es nicht schlecht. Ich finde, es ist ein gutes Spiel. Für mich hat es da nur, als ich Odyssey gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist Assassin's Creed, in das du dich damals verliebt hast, gibt es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt ein anderes Assassin's Creed, es ist eine andere Art von Spiel. Die alten Spiele gehen ja nicht weg. Dann spiele ich halt nochmal Teil 2. Ich fand aber in Odyssey, was ich da toll fand, ist, dass halt die du theoretisch immer noch Assassin's Creed dich spielen kannst. Ich nehme halt in Kauf, was da alles drumherum ist. Diese Schlachten und ich muss schon wieder aufs Meer und ja, ist in Ordnung und dann muss ich auch noch irgendwelche Tiere bekämpfen und das war ja auch nicht so geil. Aber was ich super gerne gemacht habe, ist, Festungen erobern, in denen ich alle Menschen umbringe, bis auf die eine Person, die Alarm schlägt. Und dann zeige ich mich und dann rennt der los und läutet nach Alarm. Und dann laufe ich einfach so ganz langsam auf ihn zu und sage, klingel doch, ruf doch, mach doch dein Feuer an. Und dann
trittst du ihn vom Turm runter, so, oh Mann.
Aber das auch, dass es wieder Schiffe gab, für mich hat das dieselbe Magie wie Black Flag. Ja, du bist durch eine Olivenhain geritten und am Strand und gehst in ein Schiff und fährst über die Ägäis und so. Das ist doch, also ja. Aber gut, ich verstehe auch die andere Perspektive.
Also wie gesagt, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Es ist halt nur nicht mehr das, was ich von einem Assassin's Creed erwarte. Aber damit ist es halt einfach ein anderes Spiel geworden, was auch ein gutes Spiel ist.
Es beginnt ja ohnehin mit Origins, ein neues Zeitalter.
Ja.
Ne? Assassin's Creed in der Form ist tot, auch wenn es Mirage noch gab. Wo sortieren wir es denn jetzt ein? Ganz schwieriger Fall. Die Mehrheit im Chat war bei S. Ras Al-Him sagt, wir sind zu nett, es gibt noch kein einziges C-Tier. Ja, warte mal noch ab. Ist es ein S? Also schwierig. Das war das erste Assassin's Creed, was mich müde gemacht hat.
Also ich bin auch mit Art hier cool, einfach, ne, weil ich die Kritikpunkte sehe und ich verstehe auch, wie man von dem Spiel total enttäuscht sein kann. Für mich persönlich ist es halt S-Tier, aber ich wäre auch mit A d'accord. Und ich glaube, bei euch beiden geht die Richtung eher...
Ich bin eigentlich auch bei A, weil...
Na, du hast die Maus.
Ja, okay. Also, die Zeit drängt ein wenig. Mhm. Assassin's Creed Valhalla, November 2020 erschienen. Wir wandern in den hohen Norden. Wir spielen Eivor, eine Wikingerin oder einen Wikinger, der den Vorläufer von England erobert. Und das ziemlich lange. Denn es ist der Inbegriff des, jetzt reicht's langsam mit Größe der Open World und Dingen, die man da tun muss.
Ja, das nächste Assassin's Creed, für dessen Test ich auf die Fresse bekommen habe. Diesmal, weil ich es halt sehr niedrig bewertet habe. weil es tatsächlich das Spiel war, was die Leute damals, es war ja quasi der Anbeginn der Pandemie, unglaublich wollten. So ein Spiel, wo du so richtig Zeit rein versenken kannst und einfach so ein bisschen abschalten kannst und so. Und das Zeit rein versenken konnte man. Für mich war Valhalla in jeder Hinsicht eine Enttäuschung, also in nahezu jeder Hinsicht. Die Story war mal wieder ein Familiendrama, aber viel uninspirierter als in Odyssey. Es war eine sehr lahme Geschichte, die sich auch komplett zerfasert hat. Du hattest wieder wie in Syndicate ganz viele Gebiete, die du erobern musstest, die quasi nichts miteinander zu tun hatten. Der ganze Assassinenbums hat nur am Rande eine Rolle gespielt. Es hatte diese unglaublich schlimmen World-Events. Also mit dieser furzenden Frau, wo man die Eier sammeln musste von der Schlange.
Gab's doch diese Furzquest.
Ja, ja. Und diese World Events, wo du eine Kiste für irgendwen tragen musstest oder schubst jemanden in einen Tümpel, weil der halt so stinkt, und sich halt seit Wochen nicht gewaschen hat und nur so Billo-Humor. Du warst halt Wikinger oder Wikingerin, aber warst auf jeden Fall immer der oder die Gute. Also, ne, dass du irgendwie ein Kloster überfallen hast. Ja, das macht man halt so. Es war, also wurde auch nicht weiter kommentiert. Die Story hat das nie irgendwie eingefangen oder so. Also es ist auch seiner eigenen Materie überhaupt nicht gerecht geworden. Es hatte eine wunderschöne Open World, die aber halt komplett formelhaft war. Das Parcoursystem war extrem rough. Es kam verbuggt raus. Viele Sachen, naja, es war jetzt nicht unspielbar verbuggt, aber schon verbuggt. Die moralischen Entscheidungen, die in Odyssey noch wichtig waren, haben gar keine Rolle mehr gespielt. Oder fast keine Rolle mehr gespielt. Das Roman-System war runtergedummt. Also es war für mich in jeder Hinsicht, fast jeder Hinsicht ein Rückschritt. Es war immer noch ein solides Action-Adventure in einer wunderschönen Open World. Aber ja.
Irgendjemand, also der Chat ist mehrheitlich für D. Du klangst jetzt auch nach D, Demi.
Ich bin wohlwollend, weil es immer noch ein gutes Spiel ist. Ich wäre eher bei C. Aber
also ich fände jetzt diesen Gap zwischen, dass man C freilässt und es gleich auf D kickt, fände ich jetzt auch ein bisschen hart, weil es ist jetzt ja
nicht
kein schlechtes Spiel, aber ich glaube,
es wurde dann ja auch mit vielen Updates besser. Aber es hatte zum Beispiel auch die DLCs, diesen ganzen Mythologiekram nochmal verlängert. Ja. Das war schrecklich. Dieser Mythologiebums mit Odin und allem, das hat schon im Hauptspiel keinen Spaß mehr gemacht.
Nee.
Und dann haben sie das so gestretched, dass sie danach gesagt haben, okay Leute, wir haben es verstanden, das machen wir nie wieder. Ja, weil es so schlecht ankam bei den Leuten, aber Spielzeitstrecken um jeden Preis.
Ich habe mich so gefreut auf die Epoche, weil ich finde die Zeit der nordischen Belagerung von England super cool. Und ich kann mich an nichts mehr aus diesem Spiel erinnern, weil das
Basim war der einzige coole Charakter. Und ja. der hatte nicht mal was mit dem Szenario zu tun.
Basim war ja. da. Der war, und das war aber auch dann halt sad.
Nee. Naja.
Pferd war cool.
Basim hat ja sein eigenes Spiel bekommen, als ja. sie es auf C gelegt. Und zwar ja. Assassin's Creed Mirage. Ja. Da haben sie ein kleineres Assassin's Creed nochmal abgeliefert rund um Basim. Das war eigentlich als DLC für Valhalla geplant, bis sie festgestellt haben, okay, die Leute mögen den, lass doch mal wieder ein klassischeres Assassin's Creed machen. Wir haben eine kompakte Stadt, nämlich Bagdad, mit einem kleinen Wüstenbezirk außenrum. Eine wirklich wunderschöne Stadt, muss man mal sagen. Mhm. Und via klassischeres Gameplay, Social Stealth, bisschen merkwürdige Magiefähigkeiten. Naja, er konnte sich auch mit so einem Multiteleport-Ding zwischen Gegnern hin und her beamen. Aber auch wieder eine kleinere Geschichte. Der Straßendieb, der dann wieder irgendwas mit bösen Leuten zu tun hat, was auch immer. Aber ja, das war ein bisschen so, ey, ihr wisst doch noch, Assassin's Creed 1, ne, wisst ihr noch, so die Zeit und die Kostüme und die Stadt. Sowas machen wir mal wieder. Und ja, ist Ihnen das geglückt?
Ich habe mich gefreut. Ich finde, Basims Geschichte halt auch mega cool. Ich fand Bagdad cool. Ich konnte endlich wieder klettern. Ich hatte endlich wieder einen etwas überschwänglichen jungen Helden, der sich selber völlig überschätzt und seine Freunde richtig in die Scheiße reitet und daraus dann charakterlich wachsen muss. Die Teleportation fand ich, hat die Immersion richtig hart gekillt. Und auch hier wieder das Problem, dass wenn du mit Basim über ein Häuserdach laufen möchtest und sich der Kletterparcours entscheidet, nee, du willst eigentlich in die Feinde reinspringen. Das war schon das, was du willst. Und ich so, nein! Und Basim so, ja! Das fand ich ein bisschen blöd. Insgesamt, aber habe ich, wie gesagt, ich habe mich gefreut, weil ich fand es halt schade, dass sie halt davon weggegangen sind. Deswegen dachte ich so, oh yes. Und dann, als ich es gespielt habe, dachte ich auch so, ah ja, okay, ich kann aber auch verstehen, dass sie mal was anderes wollten, weil irgendwie ist jetzt doch ein bisschen, Aber ich fand die Geschichte cool. Ich mochte das Setting gerne. Ich fand Bagdad war ein cooles Setting. Ja, also ich war wieder happy, weil es endlich wieder das war, was ich mochte.
Finde ich auch. Also es ist halt, die Story mochten viele Leute nicht so, weil sie ein bisschen zu ja, unausgegoren war. Für mich hat es genügt, dass es einfach mal wieder eine Assassinengeschichte ist.
Ja.
Und Basim ist halt ein interessanter Charakter dahingehend, dass er halt in Valhalla so ein nicht so netter Kerl ist. Ja. Und das halt zu sehen, wie er da hinkommt, fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, rein gameplaymäßig war das einfach wieder mehr, wie es früher war. Lustigerweise ist das ja das Assassin's Creed, wo sie angefangen haben, die technische Grundlage vom Parcoursystem wieder in Richtung der alten Teile zu drängen. Da haben sie dann nach Release ganz, ganz viel dran gearbeitet, dass das Parcours sich besser anfühlt und so, was sie dann in Shadows auch übernommen haben und jetzt auch in Black Flag Resynced. Aber war ein solides Assassin's Creed, keins, an das man sich, glaube ich, also wo die Leute jetzt viel drüber reden werden in 10 Jahren. Aber eine coole Sache.
Ja.
Der Chat schwankt zwischen B und C. B ist leicht im Vorteil. Ich finde jetzt C ein bisschen harsch.
Ja, ich würde es auch bei B einsortieren.
Genau, weil es ist ja kein Valhalla, aber es ist jetzt auch nichts, an was man sich noch lange groß erinnern wird.
Ja.
Es ist schön, dass es das gibt.
Ja.
Ja.
Aber ja. Da kommen wir zum letzten Spiel, nämlich Assassin's Creed Shadows. Das ist erschienen, wurde verschoben von 2024 im November auf den März 2025. Und da haben wir nun endlich ein Assassin's Creed im feudalen Japan. Das wollten die Leute eigentlich seit dem ersten Assassin's Creed, ne? Wenn schon Assassinen, dann warum nicht gleich in Ninjas spielen. Und sie haben es dann bekommen mit Shadows, aber man konnte nicht nur die Ninja bzw. die Shinobi Naue spielen, sondern auch Yasuke, einen Samurai-Krieger. Und ja, die Engine war neu, ein unglaublich schönes Japan des 16. Jahrhunderts. Verschiedene Jahreszeiten, ein Licht- und Schattensystem, man konnte Fackeln löschen, man konnte auf den Winter warten, um sich dann unter dem Eis zu verstecken und lauter so Kleinigkeiten. Und ja, klein ist es auch nicht. Wie habt ihr das Ding aufgenommen? Du, Dimi, glaube ich, warst sehr begeistert
davon. Ich mochte das sehr, ja. Ich finde, Shadows hat viel genommen aus den Assassin's Creed der ganzen Jahre davor und versucht halt, in eine neue Formel zu gießen, die so ein bisschen die richtige Mitte trifft. Also das Kampfsystem war das forderndste von allen Assassin's Creeds, immer noch relativ seicht, aber zumindest gab es relativ viele Gegnertypen, unterschiedliche Waffen, Gattungen, du musstest unterschiedlich reagieren. Das Schleichsystem wurde überarbeitet. Naoi konnte auch robben und sich unter Wasser irgendwie mit so einem Strohhalm also hatte einfach, es gab Licht und Schatten, hat eine Rolle gespielt beim Schleichen plötzlich. Also es gab da schon Bemühungen, dass es halt cooler ist. Ich fand Yasuke als Charakter sau cool. Also ich fand es auch sau cool, wie sie ihn so dargestellt haben in den Zwischensequenzen. Ja, und diese Shinobi-Fantasie, das hat für mich halt voll, also ich habe das Spiel so gerne als Naoi gespielt und einfach irgendwelche japanischen Festungen. Ich liebe einfach Festungen erobern, was soll ich sagen? Es gab viele Festungen. Die Story war interessant, auch wieder ein bisschen zerfasert leider. Es gab sehr, sehr viele, also ne, es gab ja immer schon so die, oder es gab ja schon seit längerem diese Templer-Zirkel, und das haben sie bei dem Spiel, sind sie halt aber volle Karacho in die Richtung gegangen. Also da hast du ja wirklich ein Zirkel aus 700 Leuten einzeln kalt gemacht.
So ein Habsburger Stammbaum einfach.
Aber ich weiß auch nicht, mir hat das Spiel, ich habe es ja da auch damals getestet und ich habe gar nicht genug davon bekommen. Für mich hat es genau mir das gegeben, was ich wollte. War halt dann natürlich nach Ghost of Tsushima nicht mehr das, was es gewesen wäre an Wow-Faktor, wenn es das erste Open-World-Assassinen-Spiel gewesen wäre. Aber man muss es ja auch unabhängig davon betrachten.
Das hatte ich gesagt. Das Timing hat ihnen nicht gut getan. Mich hat es aber versöhnt mit der neuen Art von Assassin's Creed. Also, ich habe quasi bis Shadows habe ich geschmollt. Dann kam, also bis nach Valhalla, dann kam Mirage, hatte ich so, oh ja, und dann kam Shadows, sagte, oh ja, nee, finde ich gut, dass ihr das so macht. Ich bin klar, ich habe Orientierung wie, weiß ich nicht, eine Nudel auf dem Küchenboden, aber ich habe tatsächlich, ich bin dauernd in High-Level-Gebiete reingelaufen, weil ich eigentlich wen suchen wollte und ich habe diese Hinweise nicht gecheckt. Also ich wollte halt wirklich mit diesen Hinweisen nur. Ich wollte mir das nicht sagen lassen und dann, ja, du musst da und dahin, dann bin ich da hingelaufen, da habe ich nur auf die Fresse gekriegt, dachte, okay, bin ich falsch. Das ist aber mein Problem. Und tatsächlich, und das habe ich normalerweise nie, aber ich habe richtig gerne den Unterschlupf gebaut. Und ich habe richtig gerne die ganzen Tiere eingesammelt mit Streicheln. Und dann hatte ich die alle bei mir zu Hause oder wieder nach Hause gekommen. Und dann sind da die ganzen Knubbels. Und dann habe ich aber mal einen Teich gehabt mit Häschen oder Enten oder was weiß ich. Das habe ich glücklich gemacht. Und ich fand die Story cool, weil ich fand gerade den Anfang hat mich direkt richtig gepackt. Also diese ganz klassische Story auch von ihr, so mit, oh nein, muss gucken, wie halt lieber Mensch getötet wird und jetzt mache ich euch alle fertig. Und ähnlich wie bei euch auch, ich finde dieses Setting, wo Japan halt mit Portugal interagiert und wie das halt quasi sich alles so ne zusammentrifft und so, fand ich schon echt cool. Also ich finde, das ist ein cooles Setting, dass es sich halt quasi so verschiedene Blickwinkel davon nimmt. Das fand ich gut.
Ich habe ja jetzt erst wieder damit angefangen, weil ich irgendwann wegen Tsushima und Yotei pausieren musste und eigentlich die beiden Spiele, finde ich, alles, was Shadows sein will, besser machen. Aber ich habe jetzt wieder damit angefangen und stelle fest, also die vom ganzen Gameplay her ist es mit Sicherheit eines der besten in den letzten Jahren. Ne? Das Schleichen funktioniert super, super slick, Kämpfe funktionieren super. Die Welt ist wunderschön. Die Erzählstruktur finde ich ganz schwierig, weil du überhaupt gar keinen Spannungsbogen mehr drin hast, sondern von Dorf zu Dorf bringst du den um, irgendein Kreis wird voll, keine Ahnung, halt super systemisch. Auch das macht Tsushima besser. Ich finde auch die Rache-Story bei Yotei, was genau die gleiche ist wie in Shadows, finde ich in Yotei auch schöner erzählt. Ich mag den Hauptcharakter lieber in Yotei, aber okay.
Wegfindung auch gut mit dem Wind.
Das ist richtig, ja. Also insgesamt wäre Yotei mein Pick. Ich finde, die Ghost-Spiele zeigen, wie Assassin's Creed sein könnte, aber Shadows ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Mhm. Aber es ist auch sehr viel Arbeit.
Was sagt dein Chat?
Ja, es schwankt halt zwischen S, S und D. Ja.
Guck mal eben, was dabei rauskam.
H ist gerade vorne und gewinnt auch. Also ja, das sehe ich nicht und D sehe ich auch nicht.
Ich würde es auch bei A einsortieren.
Ja.
Ich bin bei B, aber wenn ihr beide sagt A, dann nehmen wir meinetwegen A im Chat zusammen.
Man kann so viele Tiere haben, Daniel.
Sie haben ja auch da nach Release nochmal viel gemacht, also dass du mit Yasuke jetzt S auch überall hin kannst. So,
auch hier, man unterschätzt, wie viel Spaß das macht, wenn du sehr lange schleichen musst, dass du jemand anderen hast, mit dem du einfach richtig hart auf die Fresse gehen kannst.
Mit dem man einfach durch Wände laufen kann.
Ja, stimmt, ja. Das ist so geil. Also, und dann einfach hier, das ist einfach geil. Und dann hast du es nie über, Weil wenn du merkst, so, boah, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr, ja, switch ich halt zu Naoi, mhm, dann kann ich sneaky sein. Das fand ich schön. Auch da kann man übrigens alle Menschen umbringen, bis auf einen. Auch hier funktioniert das sehr gut.
Die müssen so weit hochklettern zu ihrer Glocke. Ja. Dann steht man da schon mit dem Tritt. Ja. Na gut. Kommt dann. Also kriegt Assassin's Creed Shadows auch Art hier. Ja, die nächsten Assassin's Creeds, die kommen, mal schauen, wie die so werden. Wahrscheinlich mit der Engine dürft's endlich weitergehen. Wir haben ja jetzt das Remake von Black Flag, dann kommt Assassin's Creed Arbeitstitel Hexe, irgendwann im Heiligen Römischen Reich. Ja. Ne, ganz klassisch Mittelalter, Wälder, Burgen und so weiter. Und irgendwann soll auch noch Assassin's Creed Jade kommen für Mobilgeräte, ein chinesisches Open-World-Spiel. Mal schauen, was daraus noch wird. Das war unsere große Tierliste der Hauptserie von Assassin's Creed. Es gibt natürlich auch noch weitere Teile, Liberation und die Chronicles-Trilogie und. Bloodlines, weiß der Geier, was noch alles gibt. Das hätte diesen Rahmen jetzt gesprengt. Wir haben eh überzogen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr könnt euch auch gerne selber mal eine Tierliste zusammenbauen. Wir hatten euch auch bei Discord, glaube ich, den Link dazu gegeben. Ja, ich hoffe, wir waren nicht ganz uneins mit euch und haben eine faire Liste erstellt. Demnächst an dieser Stelle weitere Tierlists zu großen Serien. Und jetzt gehen wir alle schön nach Hause und spielen Assassin's Creed Black Flag Resynced. Macht es gut. Danke, dass ihr da wart.